grüß dich und ein herzliches Willkommen zum Podcast So geht erfolgreiche Baustellenabwicklung. Ich bin Stefan Hufertinger und ich helfe dir dabei, deine Baustellen stressfreier und erfolgreicher abzuwickeln. Ich freue mich heute wieder total, dass du dabei bist. Heute haben wir den zweiten Teil des Interviews zum Thema BIM auf dem Programm. Im ersten Teil haben wir uns ja Grundlagen angeschaut und haben uns mit der Vertragsgestaltung beschäftigt. Für mich war es ganz, ganz viel Neues und sehr, sehr viel interessanter Input. Aber was mich natürlich megamäßig interessiert, ich bin ein alter Baustellenabwickler. Ich möchte die Baustellenabwicklung begleiten, verbessern, optimieren. Und da interessiert mich natürlich ganz, ganz wesentlich, was sich dadurch BIM tun wird. Sprich, was hat das alles für Auswirkungen auf die Baustellenabwicklung selbst? Bislang sind, überschaubar viele Übers in den Genuss gekommen, mit BIM eine Baustelle abzuwickeln. Und insofern ist es natürlich für uns wahnsinnig spannend, wahnsinnig interessant. Ja, was denn passieren wird, wie sich das entwickeln wird. Mir stellen sich dabei sehr, sehr viele Fragen und diese Fragen durfte ich jetzt in diesem Interview alle mit einem BIM-Experten erörtern und thematisieren. Mir gegenüber sitzt René Holz, ein absoluter Experte, weißt du bereits. Und deswegen kannst du dich natürlich jetzt auf ein sehr, sehr spannendes Interview freuen in Bezug auf Baustellenabwicklung und BIM. Ich wünsche dir richtig viel Spaß beim Anhören. Im ersten Teil des Interviews haben wir uns über die Vergabephase unterhalten. Wir haben uns darüber unterhalten, ja, was für Änderungen denn durch BIM im Rahmen der Ausschreibungsphase entstehen, bei der LV-Erstellung, was das für Auswirkungen für den Bieter in der Kalkulationsphase hat und letztendlich auch für die Vergabe. Und ich habe da schon angekündigt, im zweiten Teil gehen wir dann wirklich auf die Auswirkungen auf den Bauablauf auf die Bauabwicklung. Ich sitze immer nur René Holzer gegenüber, einem absoluten Experten im Themenbereich BIM. Er hat mittlerweile 10 Jahre Erfahrung mit BIM im Allgemeinen und ist Mitglied in mehreren Ausschüssen, unter anderem eben seit 2016 im aktiven ÖBER, ist ein aktives Mitglied im ÖBV-Arbeitskreis Bauverfahren BIM. René, noch einmal herzlich willkommen.
Servus, grüß Gott.
Ja, wunderbar. Ich hätte gesagt, wir steigen gleich ein, weil die Einführung haben wir eh schon gemacht im ersten Teil und wir gesagt, wir steigen sofort in die Bauabwicklung hinein. Grundsätzlich ist es ja so, dass eine klare Trennung der Aufgaben bislang im herkömmlichen System oder im herkömmlichen Schema der Bauabwicklung vorherrscht. Es gibt einen Planer, der macht die Pläne logischerweise, es gibt die ÖBER, die schaut, dass die Pläne rechtzeitig kommen und verteilt die dann und macht die Planprüfphase und dass das alles seinen gewohnten Gang einhält. Jetzt frage mich ich, wenn ich da so ein 3D-Modell habe, wie läuft das dann alles? Wird es durch das BIM-Modell dann obsolet? Brauchen wir diese herkömmliche Situation, wie wir sie kennen noch, oder läuft es dann komplett anders?
Also in meiner Meinung nach ist es so, dass wir zu Beginn, vor allem jetzt am Beginn der ganzen Digitalisierungsphase, noch keine Angst haben müssen, dass wir keine Pläne mehr auf der Baustelle haben werden. Das heißt, der Prozess wird immer noch gleich sein. Die Differenz ist halt eben, dass wir eine gemeinsame Datenbasis eines Modells haben, wo es auch automatisierte Kollisionskontrollen und Qualitätssicherungen gibt und damit auch eine Abgestimmtheit und eine bessere Qualität damit von dem Inhalt der Pläne geliefert werden kann. Aber durch die steigende Digitalisierung haben wir natürlich auch den Effekt, dass mit mehr Informationen, die ich automatisiert abgreifen kann, wo ich vernetzt arbeiten kann, auch immer weniger Informationen nachher auf Pläne benötigen werde. Das bedeutet, in der nahen Zukunft wird sich damit umso mehr Prozesse dann jetzt automatisiert werden, ob das jetzt die Abrechnung ist, ob das das Aufmaß auf der Baustelle ist oder welcher Prozess da auch immer in die Automatisierung kommt. Irgendwann werden wir so weit sein, dass sich damit eine wirkliche Planableitung von selbst abschaffen wird, weil wir eigentlich keine Daten mehr im konventionellen Sinn benötigen werden, sondern die meisten Sachen hier automatisiert über entsprechende Schnittstellen dann zur Verfügung gestellt werden und teilweise dann auch Benutzereingaben direkt im Modell erfahren werden. Es klingt zwar ein bisschen noch nach nach Science Fiction, aber es gibt hier schon noch viele Piloten, die beweisen, dass diese Zukunft gar nicht so weit entfernt ist, wie wir überhaupt glauben.
Na, spannend. Also ich denke, dass also nicht nur ich jetzt gerade mit den Ohren schlackere und wir uns das herkömmliche Modell gewohnt sind und darin arbeiten und da natürlich auch irgendwo gedanklich drinnen stecken, jetzt sagen, das funktioniert nicht. Aber wir lassen uns überraschen. Schauen wir mal, wie wir in 5 Jahren da sind. Und René, vielleicht ergibt sich ja noch die Möglichkeit, dass wir einen Folgepodcast machen, genau über diese Themen. Du hast jetzt gerade gesprochen, es gibt Piloten, die nachweisen, dass es möglich ist. Ja, da stellt sich mir natürlich die Frage, welche Piloten das sind, in welche Richtung wird es gehen, was haben wir da für Möglichkeiten? Und das war natürlich, denke ich, ein ganz, ganz spannender Folgepodcast.
Ja, ist sicher ein gutes Thema, das in Zukunft es wert sein wird, angegangen zu werden.
Ja, ich denke, dass wir es angehen müssen, weil wenn wir irgendwo up-to-date bleiben wollen und am Zahn der Zeit, und dann müssen wir uns mit diesen Themen beschäftigen. Und es wird kommen, also die Zukunft wird kommen. So wie wir die letzten Jahre gearbeitet haben, werden wir wahrscheinlich in 10, 20 Jahren nicht mehr arbeiten. Jetzt haben wir dieses Modell gehabt, wo du gesagt hast, momentan sind wir nur in einem Modell, das irgendwo im Hintergrund läuft, mehr oder minder, und wir kriegen trotzdem die 2D-Modelle auf die Baustelle, trotzdem, 2D-Modelle, sage ich, 2D-Pläne auf die Baustelle. Trotzdem ist es ja so, dass dieses Modell irgendwo mit Daten gefüttert werden soll. Also wir haben ja die Vision, dass BIM über den ganzen Lebenszyklus des Projektes geht, also auch nach der Baufertigstellung eine Rolle spielt. Das heißt, das Modell muss dann auch Informationen von der Bauabwicklung bekommen. Und da stelle ich mir jetzt die Frage, gerade als Übervertreter, wie funktioniert das dann? Wer hat denn alles Zugriff aufs Modell? Und habe ich dann als Über irgendwie so ein Leserecht, dass ich immer noch schauen kann bei dem Modell, oder darf ich dann auch als über was verändern? Darf ich da irgendwie auch dazu fügen? Oder also wie funktioniert das mit der Bedienung von diesem Modell?
Also ich glaube, dazu muss man mal den gesamten Prozess betrachten, jetzt nicht nur die Rolle der Über, sondern die Rollen, die es da geben kann. Weil einerseits haben wir ja das Modell, das während der Bauphase, wie du richtig gesagt hast, eine Entwicklung erfährt, mit zusätzlichen Informationen, die eben über die Bauphase generiert werden. Das sind natürlich einerseits zeitliche Informationen, so wie wann ist etwas ausgeschaltet worden oder wann wurde etwas fertig bewährt, aber auch andere Sachen wie die entsprechende Zertifikate, Abnahmeprotokolle, das heißt sehr viele
Produktunterlagen,
was halt dann auch im Rahmen des ganzen Bauablaufs dann auch entsteht. Da muss man jetzt natürlich entscheiden, zwei Sachen. Das eine ist eine Weiterführung des Modells, weil sich etwas verändert aufgrund einer Unvorgesehenheit auf der Baustelle. Ich habe einen Findling oder so und ich muss etwas anderes machen. Dann wird es natürlich notwendig sein, das Modell selbst anzupassen. Das heißt, die Geometrie zu verändern und natürlich damit natürlich auch den Datensatz selbst. Das kann sein, dass das entweder im Rahmen, also kommt auf die Rolle der Baufirma an. Es kann sein, dass es Ausschreibungen gibt, wo das eben der Baufirma überbunden wird. Aha. Es kann aber auch sein, dass es da eine Begleitung der Planer gibt, die sozusagen während der Bauphase sozusagen diese Modellrückführungen parallel zur Bauphase machen. Das muss man natürlich entsprechend in dem Leistungsbild und auch über die Ausschreibungszeit der Planer dann nachher auch berücksichtigen in dem Fall.
Wir sagen da jetzt nur dazu Bestandspläne. Ja. Kann ja auch sein, je nachdem, was ausgeschrieben ist, dass die Bestandspläne die Firma macht oder der Planer, und ich gebe ihm halt die Informationen, was sie geändert hat. Ist das vergleichbar oder bin ich da komplett?
Also es ist vergleichbar, aber mit dem großen Thema, dass wir an einem Live-Datensatz arbeiten, den natürlich auch eine Baufirma für die Abrechnung verwenden möchte. Und es wird dann natürlich auch relevant sein, es in einer gewissen Zeit live, also live ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber on time sozusagen einzuarbeiten. Und zwar unter dem Aspekt, dass es natürlich auch in einer vernünftigen Periode der Rechnungslegung die Baufirma dann nachher ihr Geld bekommt.
Klar.
Und egal, ob da jetzt dann nachher die Planer oder der Baufirma selber dafür verantwortlich ist, ich muss natürlich schauen, dass das entsprechend reinkommt. Mhm. Natürlich wird es einen Unterschied machen, ob es jetzt eine kleine Änderung ist oder ob es große Änderungen sind, vor allem unter dem Aspekt, weil ich in gewissen Plattformen auch nicht modellierte Mengen, also einfach ein Point of Interest, einen Marker im Modell setze und sage, okay, an der Stelle habe ich jetzt einen Findling, weil ich habe nur einen Aushub dort und okay, der Findling ist halt eine Leistung, die ich zahlen muss, dass der entsorgt wird, aber es gibt sonst keine Aktionen, dann werde ich nur mit einem Point of Interest den Findling markieren, damit der eben in die Abrechnung kommt für die Ausschreibung.
Aber die Abrechnung mache ich dann über Feldaufmaß in dem Fall?
In dem Fall wäre das sozusagen eine Art digitales Feldaufmaß, was produziert werden würde. Ja.
Was dann aber zu diesem Point of Interest dazugeheftet wird sozusagen,
genau.
Verlinkt wird.
Ja.
Zugeheftet, sagt man natürlich mit Heftklammern in Papierform. Mittlerweile verlinken wir.
Ja, genau. Also so ist ungefähr das Verständnis. Also okay. Wie wenn wir einen Punkt im Raum haben, wo wir jetzt sozusagen das Abrechnungsblatt dran heften.
Mhm. Passt, macht Sinn, ja. Verstehe.
Wobei es jetzt nicht diese weitführende Information des Abrechnungsblatts brauchen wird, sondern es wird eher in die Richtung wahrscheinlich gehen, dass es entsprechend auf bereits definierte Mengen im LV zugreift und du dann nur mehr überträgst die Informationen, wo du dann vielleicht ein Foto machst, mit einem Redlining die Abmessungen reinschreibst und diese Werte dann in die Maske überträgst, damit das dann automatisiert übertragen wird und du dann dieses gesamte Aufmaßblatt jetzt dann nicht dann mehr füllen musst.
Ah, das sind natürlich gerade für uns, wo wir als Öber wissen, welche Unmengen an Papier solche Abrechnungskonvolute gerade bei großen Baustellen ausmachen, sind es natürlich Visionen, die uns gefallen, weil diese Papierschlacht und dann eben auch alles transparent und navigierbar. Also ich sage immer, drei Anforderungen gibt es für eine Abrechnung. Nachvollziehbarkeit, Navigierbarkeit und Richtigkeit. Und dieses Thema Nachvollziehbarkeit und Navigierbarkeit wird natürlich durch das BIM-Thema, ja auch die Richtigkeit, also das sind dann die drei Anforderungen, die mit dem BIM, mit der BIM-basierten Abrechnung natürlich dann schon sehr, sehr leicht oder viel leichter zu erfüllen sind. Das sind natürlich Visionen. Das war aber jetzt das eine Thema und das zweite Thema, was du nur angesprochen hast, oder waren dann eben Zusatzinformationen?
Ja, es geht genau darum, aber man muss dann jetzt auch schauen, wie ist das Projekt und das Projekt-Setup in dem Zusammenhang. Weil je nachdem, wie das Projekt-Setup ist, können sich natürlich auch verschiedene Rollenleistungen verschieben. Also wenn ich jetzt davon ausgehe, dass die Baufirma sowohl den Anwendungsfall der Bestandserfassung hat, dann werden sie sehr wahrscheinlich auch die Thematik der Abrechnung auch mithaben. Also die werden wahrscheinlich nicht nur den einen Anwendungsfall bekommen. Wenn das wirklich so ist, dass man die Baufirma involvieren möchte, ist halt abhängig vom Auftraggeber, wie weit eine Baufirma involvieren möchte, sage ich jetzt mal, Daten zu generieren und auch Modelle zu generieren.
Ja.
Und es gibt natürlich auch auf der anderen Seite den anderen Fall, wo ich sage, ich möchte die Baufirma eigentlich nicht so weit in die Prozesse mit involvieren, sondern ich nehme ihn nur als eine Art Datenlieferanten herbei, wo ich zum Beispiel sage, ich stelle meine Plattform bereit, zum Beispiel SiteLife eine Möglichkeit, in der er einen digitalen Bautagesbericht in einer Plattform führt. Mhm, dort werden anhand von Elementen Fertigstellungsgraden definiert. Und über einen definierten Prozess, der natürlich auch eine Freigabe der ÖBA beinhält. Das heißt, dieser Datensatz muss natürlich dann, dieser Bautagesbericht muss gegengezeichnet werden, digital gegengezeichnet von der ÖBA.
Also nicht ausgedruckt, unterschrieben und eingescannt.
Nein, das nicht. Es sollte dann digital funktionieren, das Ganze, dass man sich den ganzen Papierkrieg da erspart.
Genau, ja.
Und dass sozusagen dieser freigegebene Datensatz dann freigegeben wird, dann um als Teil einer nächsten Rechnungslegung dann hineinzukommen. Und das Schöne daran ist eben auch, dass es eine Nachvollziehbarkeit gibt und dass keine Doppelabrechnung dann eben das von solchen Sachen kommen kann. Mhm. Das heißt, in den Prozessen kann es zu keiner Doppelabrechnung von gewissen Bauteilen
kommen. Macht absolut Sinn. Aber dann ist ja eigentlich in dem, was du gerade beschrieben hast, in diesem System, das du gerade beschrieben hast, die Erstellung der Abrechnung, die gibt es ja dann in der Art und Weise nicht mehr. Also das heißt, das ist ja eine riesen Ersparnis auch auf Baufirmenseiten, weil wenn ich mir überlege, bei Großprojekten, wie viele Techniker das da oft sitzen und die Abrechnungsunterlagen erstellen. Das heißt, du kannst da ja dann unvorstellbare Manpower sparen, oder?
Ja, aber jetzt mal ketzerisch gefragt. Wenn ich eine Ausschreibung habe und ich das Element bereits dreidimensional genau modelliert und beschrieben habe und ich genau das baue, was ich geplant habe, warum sollte ich das Ganze noch auf Aufmaßblättern zerlegen?
Diese Frage kann ich dir nicht beantworten. Da bin ich voll bei dir. Macht absolut Sinn.
Weil wenn das ja gebaut wird, was super, ich geplant habe, perfekt, kann ich das mit einem Fertigstellungsgrad belegen und kann es dadurch eine Abrechnung zuführen.
Absolut.
Und wenn es jetzt dann im, wirklich im Fall der Falle, ein Findling löst eine Änderung aus oder ein gewisses Problem löst eine Änderung von einem Bauwerk aus, dann muss natürlich das Bauwerk nachgeführt werden, damit es in die Abrechnung reinkommt, wenn es ein größerer Aufwand ist als jetzt nur ein Findling. Und dann muss natürlich eine entsprechende Zeit auch entsprechend da vertraglich definiert werden, in was für einem Rahmen die Baufirma, also der Planer der Baufirma, diese aktualisierten Daten zur Verfügung zu stellen hat, damit der natürlich in einer vernünftigen Zeit auch sein Geld dann sieht, weil nur freigegebene Sachen dann entsprechend auch abgerechnet werden können und das eigentlich dann streng genommen ein Teildatensatz eines Bautagesberichts ist, den ich so in der Form dann nicht abschließen kann.
Ist klar, wobei es ja jetzt auch schon so ist, wenn wir draußen eine Änderung haben, die eine Planänderung nach sich zieht, ja dann gehe ich auch zum Planer und sage, hey, das pressiert, wir müssen bauen, bitte den Plan so schnell wie möglich. Also und so muss er, ob er jetzt den Plan ändert oder das 3D-Modell und daraus einen Plan generiert, das ist ja dann vom Prinzip her egal. Also dieser Druck, der ist ja sowieso da. Was mich nur interessieren hat, Entschuldigung, ja?
Ich glaube, der Druck wird dadurch noch höher.
Wird's, okay.
Weil nämlich die Modalität einer Rechnungslege in viel kürzeren Zyklen ist, als wie wenn ich jetzt dann, natürlich wenn ich bauen muss, brauche ich jetzt Pläne. Aber wir reden ja darum, das ganze Modell zu adaptieren mit auch allen Hintergrundinformationen und jetzt nicht nur eine grafische Darstellung, dass der schauen kann.
Ja.
Früher typisch, da mache ich halt Deckplatz vom Plan, aber so muss ich halt wirklich das Modell bearbeiten, muss die Elemente isolieren, die sich geändert haben, muss die isolierten Elemente dann meiner Qualitätssicherung zuführen, muss diese dann übertragen in die Plattform dann auch wieder.
Klar.
Und erst zu dem Zeitpunkt sind sie ja erst angreifbar dann wieder, um diesen Datensatz dann zu aktualisieren und weiterzuführen.
Wobei es ja so ist, dass im Falle einer Änderung die Abrechnung sich ja sowieso verzögert, weil ja zunächst einmal eine Mehrkostenforderung gestellt werden muss und die dann abgearbeitet werden muss. Wenn es eine Planänderung ist, die reine Mengenänderung nach sich zieht, dann ist es vollkommen richtig. Wenn es natürlich eine Leistungsabweichung ist, wie man in der ÖNORM eben nach der Diktion der ÖNORM, dann wird man erst einmal verhandeln müssen, die MKF. Was wir jetzt noch nicht besprochen haben, sind die Themen, die ohne Änderungen, ohne Planänderungen im Modell nachgezogen werden sollen, können, müssen, also die Produktdatenblätter etc. Da kommt es dann drauf an, wer welche Rolle hat, oder? Wie die Rollenverteilung ist.
Ja, genau. Also oft ist es so, dass, also ich kenne Projekte, wo die Baufirma diese ganze Thematik dieses Bildmodells bekommt. Da kann es aber sogar so weit sein, dass die keinerlei Modellunterlagen bekommen, auch wenn es vorher schon ein BIM-Projekt war.
Okay.
Und gesagt wird, das, was du baust, hast du zu modellieren.
Ah,
und das wird dann entsprechend auch über einen reduzierten Detaillierungsgrad, einen reduzierten Informationsgehalt dann als Teil in die Erhaltung übergeben.
Wer prüft das dann? Also irgendwer muss ja diesen Fortschritt des neu erzeugten 3D-Modells, muss ja irgendwer kontrollieren, oder?
Meistens ist das Ganze gekoppelt mit einem parallel laufenden Laserscanner auf der Baustelle.
Mhm.
Und es gibt da zusätzlich noch die Rolle des BIM-Gesamtkoordinators für die Bauphase, dem dann in dem Fall oft die Leistung mit aufgebunden wird, die Scans mit dem Modellfortschritt zu überlagern.
Verstehe.
Und sozusagen zu bewerten, wie weit sozusagen jetzt dann diese Modellnachführungen sind, damit es da zumindest ein gemeinschaftliches Verständnis gibt,
Verstehe.
Wie weit diese Implementierung jetzt wirklich ist, und zwar nicht nur auf der geometrischen Ebene, sondern auch auf der Informationsebene, die natürlich auch im Hintergrund dessen liegt.
Wobei ja das wahrscheinlich schon im ureigensten Interesse des Auftragnehmers sein wird, weil dieses Design as Build oder wie heißt es?
S-Bildmodell
ja auch die Basis für die Abrechnung sein wird. Und insofern, wenn er abrechnen will, muss er natürlich den jetzigen Bauzustand auch nachbilden, weil sonst hat er keine Basis für die Abrechnung, oder?
Ja, genau. Aber das bringt natürlich die gesamte noch mehr unter Druck, wenn das halt natürlich dann nachführend, weil wenn ich es nach dem Scan machen muss, ist es ja meistens nachführend.
Mhm.
Und damit verzögert sich natürlich dann auch die Rechnungslegung dann natürlich etwas entsprechend,
ist
wenn
klar.
Ich das alles über diesen Prozess schleifen möchte.
Mhm. Ja, spannend. Also da sind natürlich bauabwicklungstechnisch ganz, ganz viele Fragen offen und ganz, ganz viele
Boah, ja, ganz, ganz viele Dogmen, die wir von der Bauabwicklung kennen, geraten da ins Wanken, wie zum Beispiel das Thema Abrechnung. Das ist natürlich ein wahnsinnig spannendes Thema. Gerade zum Thema Abrechnung, was mir nun, ja, René, nur
noch? Es gibt noch die andere Thematik, und zwar, es kann ja auch sein, dass es diese Leistungen nicht die Baufirma hat.
Mhm. Ah, stimmt, den Fall haben wir noch nicht besprochen.
Und wenn diese Leistungen nicht die Baufirma hat und sie jetzt natürlich nur Datenlieferanten sind, dann ist es natürlich ein Thema, eine Thematik, dass da meistens auf die Modelle aufgesetzt wird, die natürlich durch den Zyklus durchgehen. Das heißt, das sind natürlich Modelle, die bereits in der Ausschreibung vorhanden waren, die halt weiter gepflegt wurden in eine Detailplanung und denen halt zusätzlich Informationen dann gegeben werden über die Bauinformationen, die ich dann jetzt da zusätzlich habe. Da ist es dann meistens so, dass die Baufirma dann oft die Anforderung bekommt, standardisierte sage jetzt mal Datenbanken, mein Excel ist jetzt nicht unbedingt eine Datenbank, aber sagen wir mal standardisierte Datenbank zu erstellen, wo eine Eindeutigkeit von den Dokumenten zu den Elementen hergestellt wird, weil eine nachträgliche Verknüpfung im Murz aufwendig ist, wenn diese jemals verloren geht. Aha. Das heißt, dann müsste ich mir natürlich über eine Art Klassifizierungssystem Gedanken machen, so ähnlich wie wir es ja im Hochbau auch haben. Im Hochbau haben wir ja dieses Klassifizierungssystem, wo ich anhand der Raumnummern und anhand des Geschossnummer und anhand einer Zähleranzahl in einem Raum eindeutig identifizieren kann, um welches Element es sich handelt. Und dann müsste man sozusagen so ein System parallel fahren, damit es immer einen eindeutigen Matchkey sozusagen gibt, über den ich diese Informationen einem Element zuordnen kann. Und auch mehreren Elementen, weil es kann ja sein, dass mehrere Elemente an unterschiedlichen Orten verbaut werden, die gleichartig sind.
Und wenn wir eben dieses System fahren, sprich die Baufirma arbeitet nur zu, wer ist dann verantwortlich, dass das ins Modell eingearbeitet wird? Der Planer betreut dann in diesem Fall das Modell und ich als Öber wäre dann in so einem System der Vermittler sozusagen, oder? Bei mir, ich hole die Informationen von der Baufirma ein und leite sie an den Planer weiter, dass er sie ins Modell einpflegt, oder wie konnte man das vorstellen?
Das wäre in dem Sinn, dass sozusagen die ÖBA dann kontrolliert, ob eben diese Weiterführung laufend erfolgt, ja. Weil eine Implementierung vom Planer wird erst am Schluss des Projektes wirklich sinnvoll sein, weil man da sicher dann über Automatismen drüber ziehen wird in das Modell hinein und jetzt natürlich nicht jeden Wert da händisch mit Copy-Paste vom Excel rüber kopiert in meine Modellierungssoftware, sondern da wird es sicher eine kleine Programmierung. In Revit könnte ich zum Beispiel über Dynamo auf Tabellen zugreifen, auf Datenbanktabellen und kann mir dort Informationen eben über den Matchkey dann an die jeweilige Stelle im Modell schreiben
lassen. Okay, das passiert dann einmal. Okay.
Genau,
okay,
deswegen ist es auch so wichtig, dass diese Daten dann so strukturiert kommen, dass dann nachher nicht großer Mehraufwand entsteht, um das eben dann in das Modell zu implementieren nachher.
Verstehe. Ja, spannend. Was mich zur Abrechnung nur interessiert, du merkst schon, Abrechnung ist ein großes Thema, weil es eben auch so viel, es ist einfach, es bindet so viele Ressourcen. Es ist bei uns wirklich auf der Baustelle ein wirklich großes Thema, weil wir sehr, sehr viel Zeit damit verbringen, abzurechnen. Und was, wenn ich mir das jetzt so anhöre mit dieser automatisierten Abrechnung, die ja absolut zu begrüßen ist, was ich noch nicht ganz verstehe, ist ja, es gibt in unserem derzeitigen System Baustellen abzuwickeln, ja, gewisse Abrechnungsregeln. Ich sage bloß Hohl für Voll oder auch der Klassiker bei uns in der LBVI, die Baugrubenthematik, Bauwerksaußenkante nach oben, wenn man Baugruben mit Sicherung ausschreibt. Und die Abrechnung erfolgt ja so, wie sie tatsächlich erstellt wurde, also Nettoabrechnung, das, was quasi hergestellt wurde. Wie ist da der Konnex? Da steige ich noch nicht ganz durch.
Ja, es geht da eigentlich sehr stark darum, wie auch schon im ersten Teil angeschnitten, um eine elementbasierte Abrechnung. Die Werksvertragsnormen waren eigentlich etwas, was uns im jetzigen Leben, im damaligen Leben, das Leben erleichtern sollte, weil wir eben nicht jede Aussparung in einer Wand rechnen mussten, und man einfach dort gesagt hat, okay, die Wand ist voll und damit ist die Leistung abgegolten, dieses Ding zu erstellen. Das Problem ist nur, dass ich in einem BIM-Modell what you see is what you get. Das heißt, ich habe dort ein Wand mit einem Loch. Das heißt, dem Programm kann ich jetzt so einfach nicht beibringen, dass das kleine Loch jetzt kein Loch generiert, aber ich trotzdem ein Loch dargestellt haben möchte für meine Kollisionskontrolle, also nur entweder
klar,
oder.
Klar.
Und damit gibt es nämlich den Aspekt, dass es natürlich jetzt oft versucht wird, die BIM-Modelle zu verbiegen, um in die Positionen reinzubekommen, wo Werkvertragsnormen drauf sind. Im Beispiel der Wand wäre das dann, nimm mir die Nettomenge vom Volumen dieser Wand und addiere das Volumen der Aussparungen,
die ja eigentlich eine gewisse nicht Größe gebaut haben. Wurde.
Genau. Ja, genau.
Damit ich in dieses Hohl für voll oder drüber rechnen, ab einer gewissen Größe oder bis zu einer Größe, damit ich da wieder reinkomme. Aber dann konterkariere ich ja irgendwo das gesamte System, nur dass ich mich in ein System der LBHB oder LBVI einordne. Wo geht da die Reise hin? Wir haben im Vorgespräch das Thema schon ein bisschen angesprochen.
Es ist genau da jetzt sehr wichtig und da beschäftigen sich auch schon viele Arbeitskreise jetzt damit, auch die FSV mit der Thematik, dass es natürlich zu einer elementbasierten Abrechnung auch mit einer elementbasierten LBVI in dem Fall auch natürlich konterkarieren muss und dass natürlich dafür die Grundlagen hergestellt werden müssen, sodass ich mir überlege, welches Konzept habe ich mit Elementen abzurechnen. Also typisches, jetzt um die Wand wieder herzunehmen als plakatives Beispiel, könnte ich ja auch umgekehrt hergehen und sagen, okay, ich habe jetzt die Nettomenge des Betones, die bekommt einmal so abgerechnet und der bekommt aber für jede Aussparung, die kann ich ja auswerten. Das heißt, ich kann da zum Beispiel Größengruppen bilden von Aussparungen, in die ich diese dann zuordnen kann, maximale Breite und Höhe dieser Aussparung, und mache dann entsprechende Gruppen und rechne die dann einfach nach Stück ab, womit ich da dann einen Aufwand reinrechnen kann und habe dadurch ein anderes System und meiner Meinung nach sogar ein etwas faireres System, um hier entsprechend diese Wand dann auch abzurechnen und auch dann nachher bei Änderungen damit umzugehen.
Das heißt, die Richtung oder der Gedanke geht derzeit dahin, diese Systematiken, die Leistungsbeschreibungen vorgeben, an BIM, auf BIM anzupassen, das heißt, die Leistungsbeschreibungen neu zu erstellen. Man wird natürlich bestimmte Grundlagen beibehalten können, aber bestimmte Dinge wird man grundlegend verändern müssen, oder?
Ja, sicher. Also Sachen, die uns früher das Leben erleichtert haben, machen uns jetzt das Leben schwer.
Und es gibt genau,
haben, ja. Der Aufwand ist jetzt dann auch, die zu identifizieren und die dann halt so gangbar zu machen, dass wir damit elementbasiert arbeiten können.
Okay. Hast du bloß rein Interesse halber Zeiteinschätzung? Wie ist deine Zeiteinschätzung, bis wir da so weit sein werden?
Traue ich mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen, bis wir da jetzt da wirklich eine Endversion haben. Vor allem, ich bin in den Arbeitskreisen jetzt nicht unbedingt involviert. Aber ich gehe davon aus, dass wir da sicher in naher Zukunft schon die ersten Publikationen davon sehen werden. Und es wird vor allem eine Zeit geben, wo natürlich beide Versionen klar, parallel existieren werden müssen, klar, weil es ja nicht nur BIM-Projekte geben wird. Das heißt, es wird eine elementbasierte Abrechnung, einen Leistungskatalog geben für BIM-Projekte und dann einen für, sage ich jetzt mal, konventionelle Projekte. Und je nachdem kann man dann natürlich dann zwei Arbeitsweisen parallel fahren, wobei es sicher das Ziel sein wird, in Zukunft dann natürlich das Ganze dann wieder zu vereinheitlichen, zu standardisieren. Das ist ja genauso wie bei der CAD-Geschichte. Am Anfang war es ja auch bei der Umstellung von Handzeichnen auf CAD-Zeichnen eine Thematik, wer jetzt schon mit CAD gezeichnet hat und wer nicht. Und jetzt sind wir mittlerweile so weit, dass wir nicht mehr fragen, ob derjenige mit CAD zeichnet, sondern nur mehr mit welchem Programm.
Ah, es gibt vielleicht ab und zu mal eine Bewährungsskizze, aber dann ist er auch schon zusammengerannt mit der Hand. Genau so ist es. Für mich jetzt natürlich als Übervertreter noch eine Frage im Hinblick auf das Qualitätsmanagement. Also wir sind ja dafür verantwortlich, dass im Endeffekt nicht verantwortlich ist die Baufirma, aber wir schauen doch immer drauf, dass die Qualität auf der Baustelle passt. Und schauen, ob die Maßhaltigkeit gegeben ist, machen Betonierfreigaben, Bewährungsabnahmen etc. Was hat BIM auf dieses Qualitätsmanagement für Auswirkungen? Nehmen wir das Beispiel Bewährungsabnahme oder Betonierfreigabe, nehmen wir auch das Beispiel Maßhaltigkeitsprüfungen, vor allem perspektivisch auch gesehen.
Mhm. Es wird da sehr stark in die Richtung gehen, dass es hier in die Richtung der Verknüpfung von Datensätzen geht. Das heißt, wir wollen natürlich keine 5, 6, 7 Mal Speicherungen von den gleichen Daten haben. Das heißt, es wird ziemlich sicher so sein, dass es in naher Zukunft bei jedem Projekt eine Plattform geben wird, wo eben genau diese Protokolle oder auch entsprechende Dokumentationen eben abgelegt werden und diese entsprechend dann mit dem Objekt, an denen sie auftreten, verknüpft werden. Inwiefern es jetzt Sinn macht, die ganzen Prüfungen oder Protokolle der ÖBA vielleicht in ein gemeinsames Protokoll für ein Element zusammenzuführen, das wird dann am Projekt dann entschieden werden, so wie das der Auftraggeber dann für seine Erhaltung dann auch haben möchte, damit sozusagen nicht unnötig viele Datensätze für jedes Protokoll dann erzeugt werden soll, damit, weil sonst müsste ich ja jedes Protokoll einzeln verknüpfen mit dem Element.
Auch wahrscheinlich selber Zusammenhang Fotodoku wird wahrscheinlich dann auch, man gibt es ja schon Software, die da in die Richtung geht, aber wird wahrscheinlich dann auch jedes Foto mit den Elementen verknüpft werden und ich kann dann das Element anklicken und habe automatisch irgendwie eine Auswahl Fotos und sehe dann alle Fotos zu diesem Element, oder denke ich so.
Ja, also wenn man das Beispiel Sightlife hernehmen, ist es so, dass das Ganze an dem Element ergänzt wird, weil ja jedes Element hat ja im Hintergrund eine ID und an diese ID wird sozusagen dieser Datensatz dieses Fotos oder auch dieser Abweichung, wenn es in dem Fall eine Abweichung ist, die ich feststelle, ergänzt und dann kann man natürlich unterschiedlich auswerten. Ist das jetzt nur eine Fotodoku, weil ich den Fortschritt dokumentieren möchte oder ist es ein Mangel? Und genau, wenn es dann einen Mangel gibt, dann bekomme ich natürlich eine entsprechende Mängelliste heraus dann nachher aus dem System, wo ich natürlich einerseits sagen kann, okay, zeigen wir, wo in dem Modell letzter dieser Mangel vorkommt, oder aber auch, bitte gib mir eine Gesamtliste der Mängel in dem Bereich von bis zum Beispiel oder in dem Zeitraum von bis. Perfekt. Da geht es genau darum, alle diese Prozesse, die da laufen, baubegleitend laufen, also wie gesagt, immer um alle Prozesse zu denken, die rundherum sind und nicht nur um das Bauen, sondern es geht ja um alles, dass man da alles reinbringt. Das Wichtige ist nur, die Gratwanderung zu schaffen, nicht alles in das Modell zu verfrachten. Weil wenn ich Prozesse digitalisiere, heißt es jetzt nicht zwangsläufig, dass ich alle Informationen im Modell haben muss. Eben genau diese Thematik Verlinken von Berichten.
Extremst spannend. René, vielen, vielen, vielen Dank. Ich bin sehr gespannt, wo die Reise hingeht und ich freue mich auch schon darauf, wenn ich selbst einmal ein bisschen reinschnuppern darf in ein BIM-Projekt, weil ich denke, dass das die herkömmliche Art und Weise zu denken, ein Projekt abzuwickeln, ziemlich grundlegend auf den Kopf stellen wird. Also insofern finde ich das sehr spannend. Grundsätzlich, was nehmen wir mit aus diesem zweiten Teil? Was noch nicht heraus ist oder was beides sein kann, ist, dass der Planer das Modell betreut oder dass die Firma das Modell betreut. Also das ist eine Frage, die regelt man vertraglich so, aber das ist nicht in Stein gemeißelt. Wo die Reise hingehen soll, ist, wir wollen eine elementbasierte Abrechnung. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass mittelfristig der Aufwand für die Abrechnung mehr oder minder wegfallen wird. René, du hast das schön beschrieben, warum sollte was schon mal berechnet worden ist, nur 5-mal berechnen, und da bin ich voll bei dir. Was natürlich heißt, dass die Ausschreibungsberechnung oder das ganze Thema einfach geschärft werden muss, aber das passiert ja eh automatisch mit der Modellierung. Und was ich auch mitnehme, ist dieses Thema der Betreuung des Modells beziehungsweise der Datenfütterung des Modells. Wichtig ist, dass wir verlinken. Es muss nicht alles im Modell drinnen sein, aber die ganzen Daten, die wir produzieren, werden wir zukünftig digital produzieren. Und nicht, wenn wir es jetzt machen in Papierform, also alles auf Datenbankbasis, und die relevanten Informationen verlinken wir dann zu den entsprechenden Bauteilen. Ich denke, René, zusammenfassend.
Na, generell ist wichtig zu sagen, es gibt bei BIM kein Schema F. Es gibt immer, jeder Auftraggeber ist ein bisschen anders und jede Ausschreibung ist auch immer etwas anders aufgebaut und man muss dort wirklich bei Ausschreibungen im BIM-Kontext immer darauf aufpassen, welche Leistungen wirklich jetzt in welchem Fachbereich untergebracht werden. Und Genau, das ist jetzt da eben die Thematik. Ein Schema F-Ausschreibung für BIM gibt es noch nicht. Mhm. Auch die ganzen Planerausschreibungen sind jetzt noch nicht so weit standardisiert, dass du sagen könntest, okay, das ist jetzt da bei einer ÖBB, ASFINAG etc. überall gleich. Mhm. Und damit muss man natürlich vor allem in der Angebotsphase hier aufpassen, welche Leistungen man innehat und auch umsetzen muss und wie sozusagen dieser Gesamtaufbau von dem Projekt dann jetzt dann gedacht ist.
Denke ich mir, wobei ich auch glaube, dass sich das irgendwann normalisieren wird, weil wir sind eben, wie gesagt, gerade in dieser Findungsphase, du hast das eh schon mehrfach auch angesprochen, und ich denke, in 15 Jahren wird das nicht mehr die Frage sein, sondern da wird es wahrscheinlich, wird sich das standardisiert haben zu einem gewissen Maß. René, vielen, vielen Dank, war für mich extrem aufschlussreich. Ich habe sehr, sehr viel lernen dürfen, auch durch die Vorgespräche mit dir. Ich bin gespannt, wo die Reise hingeht und wie wir in 5 bis 10 Jahren unsere Projekte abwickeln. Wird eine ganz, ganz spannende Zeit. Es wird sich einiges tun, aber so ist unsere Welt, die ganze Welt ist im Wandel begriffen und die Digitalisierung greift ja auch in allen Lebensbereichen ein, also natürlich auch in der Baubranche darf sie das. Ich freue mich auch, nochmal zurück zu dir, liebe Hörer, ich freue mich natürlich ganz besonders bei diesem Thema, was sehr stark in die Zukunft hineingeht, wenn wir da in die Diskussion gehen, weil mich deine Meinung diesbezüglich ganz, ganz extrem interessiert. Wie stehst du zum Thema BIM, wie stehst du zum Thema Digitalisierung? Wie siehst du die nächsten Jahre? Und ich bin schon ganz, ganz gespannt auf eine interessante Diskussion. Tja, ich finde, das macht richtig Lust auf die Zukunft. Es gibt sicher auch einige, die jetzt sagen, boah, so viel Veränderung und boah, und wo das hinführt und wie das werden wird. Ich bin der Meinung, wir haben es selbst in der Hand. Wenn wir es gut anstellen, können wir in Zukunft eine bessere Welt schaffen, eine einfachere Baustellenabwicklung. Wir können viele lästige Pflichten vielleicht eben dem, sag's ganz salopp, dem Blechtrottel überlassen. Nein, dem Computer überlassen. Natürlich wird das einige und ganz, ganz tiefgreifende Veränderungen nach sich ziehen, auch hinsichtlich unserer Personalsituation. Ich bin aber mega gespannt und mega erwartungsvoll und möchte diese neue Zukunft mitgestalten. Und das empfehle ich auch dir, anstatt dich zu verkriechen und Angst vor der Zukunft zu haben, gestalte die Zukunft aktiv mit. Jeder Einzelne hat die Möglichkeit und jeder Einzelne kann was tun und kann was gestalten. Also auf in eine bessere Zukunft, dein Stefan Hofer.